Hallo und ganz herzlich willkommen zu Stroms Ursachen, meinem und vielleicht auch bald Ihrem Lieblingspodcast rund um das Thema Herrenuhren, hochwertige Herrenuhren, Automatik, digital, Handaufzug, gerne auch mal Quarz, Vintage, neu. Einfach das, was Ihnen und mir Spaß macht. Alles, was wir ans Handgelenk nageln und dann sagen, ja, das wollen wir sammeln. Und sammeln ist heute ein super Thema, denn die Uhren selbst stehen heute gar nicht im Mittelpunkt, sondern Sie als Sammlerin oder als Sammler. Es geht heute um die Typologie unser Eins, den Menschen, die ständig irgendwie auf der Jagd sind nach irgendwelchen Uhren. Und deswegen reden wir heute über Luxusmessis, wir reden über Flipper, wir reden über Heiler und noch ganz, ganz viele mehr. Und vielleicht erkennen Sie sich selbst oder waren mal in dem ein oder anderen Stadium des Sammels. Mal gucken, seien wir gespannt. Erstmal nochmal eine ganz kurze Musik. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin heute sozusagen der Tiefenpsychologe Ihres Vertrauens für diesen wunderbaren Podcast. Wir schauen in die Abgründe unserer Seele. Im Moment schaue ich hier ein letztes Mal und mit so ein bisschen weinenden Auge um mich in meinem Studio, in den TikTok-Studios, im wunderschönen Herrensalon mitten im Saarland. Denn heute, das wird wirklich jetzt die letzte Produktion sein, die ich in diesen Studioräumen irgendwo reinspreche, reinlächle, in irgendeine Kamera reingucke. Beim letzten Video habe ich es schon angekündigt und jetzt ist es auch wirklich das letzte Mal, denn das Studio zieht um. Ich werde hier abbauen. Alles, was mit Technik zu tun hat, vom ersten Tisch bis zum letzten Scheinwerfer, von der Kamera bis hin zu den Mikrofonen. Ich werde abbauen und dann alles sehr, sehr, sehr aufwendig umziehen. Das heißt, es wird eine Zeit lang dauern, denn das neue Studio, was ganz anders aussehen wird, was Sie leider beim Podcast nie sehen werden, das neue Studio, das ist immerhin, boah, wie weit ist es weg, Luftlinie, mal locker 2 Meter. Nur, dass im Moment das Studio durch eine Wand vom neuen Studio getrennt wird. Warum mache ich das? Einfach, weil ich mal wieder Bock habe, ein paar Kabel auszustöpseln, einzustöpseln und dann tagelang zu weinen, warum die Technik nicht funktioniert und ich überhaupt nicht mehr weiß, wie es geht. Und warum das Mikro jetzt rauscht oder sonst irgendwas Blödsinniges passiert. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich mache es, weil ich ein bisschen mehr Platz brauche. Erstens für die Videoproduktion und zweitens natürlich auch für Podcast. Denn es gibt eine zweite Situation. Ansonsten sitze ich hier alleine vor dem Mikro und alleine vor der Kamera. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, gehen Sie auf meinen YouTube-Kanal, Herr Stroms Ursachen. Und ab und zu habe ich aber eine zweite Person neben mir sitzen. Wenn wir gemeinsame Aufnahmen machen, wie sehr häufig mit meinem ganz lieben Kollegen Mario Lenke. Und dann will ich eine neue zweite Studioszenerie aufbauen, die dann auch immer so bleibt, dass wir uns da nicht so sehr auf der Pelle sitzen, dass das ein bisschen gemütlicher ist, ein bisschen mehr Atmosphäre hat. Das gilt natürlich nicht nur für YouTube, sondern auch vielleicht für Interviewsituationen in Podcasts. Mal gucken. Ich hoffe, dass innerhalb von einer, maximal 2 Wochen das Ganze geregelt ist, so dass Sie mich so lange nicht vermissen werden, hoffe ich, wie zuletzt 4, 5 Wochen, denn ich war in Urlaub, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber jetzt, wenn wir schon gerade dabei sind, neues Studio, neues Glück, Interviewsituation habe ich bisher im Podcast nicht. Ich bin so mit der einzige Podcast-Laberer, der versucht, Minute um Minute bis hin zu einer Stunde alleine zu füllen. Das ist durchaus schwierig, da man normalerweise immer miteinander redet. Die meisten Podcast-Situationen, die Sie ja kennen, das sind 2 Personen im Gespräch. Ich rede mit mir selbst, aber keine Angst, es geht mir auf der anderen Seite genauso wie Ihnen. Ich höre mir auch nicht immer zu. Trotzdem wäre es natürlich prima, werde auch ab und zu mal angefragt, ob ich nicht auch gerne mal das Format eines Interviews machen würde. Ja, würde ich gerne machen. Also, Frage an Sie. Wenn Sie jemanden kennen, wenn Sie ein Uhrenschaffender sind aus der Uhrenindustrie selbst oder ein Händler oder ein Insider oder ein ganz, ganz außergewöhnlicher Sammler oder ein Mensch, der sagt, ich muss mal unbedingt zum Strom ins Studio und ich halte den auch 2 Stunden neben mir aus, wenn er seine blöden Witze macht und seine flachen Sprüche. Ich kann da auch ein bisschen dagegen halten. Dann melden Sie sich unten. Sie wissen ja, auch bei Podcast, bei Spotify zum Beispiel, gibt es jetzt unten die Kommentarfunktion. Sie können mir also einen Kommentar schreiben oder einfach eine Mail. mail@herrstrom.de. Wie gesagt, vielleicht stellen Sie Uhren her. Sie sind Händler. Sie sind ein großer Konzessionär. Sie sind Herr Bucherer oder Herr Rolex. Sie sind Herr Rüschenbeck und Frau Wempe und sagen, ich will unbedingt ins Saarland, um mit dem Strom zu reden. Grundvoraussetzung dafür ist, dass Sie zu mir kommen. Denn deswegen bastle ich ja das Studio um. Ich habe keinen Bock und kein besonderes Talent, ein mobiles Studio aufzubauen und jetzt überall einen guten Ton hinzukriegen. Ich bin kein Techniker. Ich bin froh, dass ich es hier mit Hilfe von Profis geschafft habe, dass Sound und Bild einigermaßen sind. Deswegen müssten Sie schon bei mir vorbeikommen, aber dann machen wir uns einen schönen Nachmittag. Gerne auch mal einen Vormittag, je nachdem, wie Sie Zeit haben. Wir überlegen uns ein spannendes Thema und was wir nicht machen, das kann ich Ihnen gleich sagen, wir machen keinen Werbe-Podcast-YouTube-Video für Sie. Also wir werden ja nicht die neuesten Modelle vorstellen, eine Stunde lang und darüber reden, wie toll das alles ist, was Sie tun, sondern wir werden uns zum Thema Branche oder Uhren oder alles, was so im Moment gerade ansteht, auch mal kritisch miteinander auseinandersetzen. Na, das können wir auch tun. Das heißt, auch mal ein paar Fragen stellen, Rückfragen stellen, ein bisschen bohren. Vielleicht Sie aber auch mal persönlich kennenlernen. Also alles das, was man ansonsten in den flachen Einweg-YouTube-Videos nicht so hat, die irgendwo bezahlt sind. Das Ganze kostet Sie auch nichts. Das muss ich auch gleich dazu sagen, denn bin im Moment gar nicht auf der Suche nach einer bezahlten Partnerschaft. Also deswegen wird es ja auch kein Werbepodcast und kein sondern ja, das ist ein Geben und Nehmen. Ich nehme Ihnen manchmal den Nerv und Sie geben mir ein paar Antworten, über die sich dann alle freuen. Gut, soweit sind wir dann klar. Fast nochmal 8 Minuten, ein bisschen Zeit für kleine Musik und dann steigen wir in das Thema ein, der Sammlertypologie. Ich habe mich also nicht nur gefragt, welche Typen und Typinnen von Sammlern gibt's denn eigentlich, sondern das sind so ganz viele verschiedene Arten von Menschen und alle nennen sich letztendlich Sammler, mit denen ich im Laufe meiner eigenen Karriere als Uhrenliebhaber oder als Händler oder als Blogger, YouTuber, Podcaster dann irgendwann mal zu tun hatte. Es ist nicht immer ganz ernst zu nehmen, aber Sie werden merken, dass hinter jeder dieser Kategorie doch ein sehr ernster Kern steckt. Und diese Typologie, ja, das kann auch Mehrfachnennungen geben. Das kann auch eine Entwicklung geben, wie ich vorhin gesagt habe. Man fing an als, arbeitete sich über und dann wurde man letztendlich dies und das und jenes. Es gibt auch ganz zum Schluss gesagt, ja, so die ganz hohe Weihe des Sammlertums, ob die jemals irgendjemand erreicht. Ich weiß es nicht. Nochmal ganz kurz definiert die Thematik des Sammelns. Also ich rede hier nicht über Menschen, die eine Uhr besitzen, weil sie einfach die Zeit ablesen wollen, vielleicht auch 2. Oder die 3 oder 4 Uhren kaufen, weil sie jetzt, einfach was am Handgelenk brauchen und in einem bestimmten sozialen und beruflichen Umfeld sind, wo das notwendig ist. Sondern Sammeln ist für mich wirklich das Suchen, Nachstellen, Erwerben, Erjagen und Erlegen von Beute, wie das so bei der Jagd ist. Also das sehr gezielte danach gucken und dann anschaffen. Das ist so der Grundtenor des Sammelns und davon reden wir. Aber jetzt kommen wir zum ersten Typen. Wir fangen gleich mal ganz, ganz, ganz hoch an. Und zwar ist das der Exklusive. Der Exklusive hatte eigentlich ein sehr kleines Sammler- und Kaufumfeld. Sein liebster Ansprechpartner und seine liebste Anlaufstation ist der Konzessionär. Und da ist er sehr treu. Also der Exklusive geht natürlich nur zum Konzi, denn da weiß er, oder erhofft es zumindest, oder es war früher mal so, dass der Kunde da noch König ist. Und der Exklusive, der geht auch ein bisschen häufiger mal vorbei. Der kommt auch mal rein, einfach mal, um ein Glas Prosecco zu trinken, um zu sagen, dass er da ist und auch ohne zu kaufen, ein bisschen Smalltalk zu machen, ein bisschen in Erinnerung zu bleiben, weil er auch mal gelesen hat, gerade beim Konzi der Luxusmarken, sagen wir mal Rolex, AP, wobei da ist es die Boutique oder Patek, da soll man sich ab und zu wieder mal in Erinnerung bringen, dass man auch an die guten Stücke möglichst ohne viel Wartezeit rankommt. Das ist sowieso sein höchstes Begehr. Er will kommen, gucken, machen, er will erkannt werden, er will mit dem Namen angesprochen werden und er will dort exklusiv einkaufen. Einer seiner Lieblingssprüche, seiner Standardsprüche ist dabei, ach, wissen Sie, ich bin ja nur mal ganz, ganz zufällig vorbeigekommen und dann habe ich im Schaufenster die Uhr XY gesehen und dann möchte er sie gerne anlegen, ein bisschen drüber reden, auch ein bisschen Smalltalk machen, um zu zeigen, dass er doch über diese Marke einigermaßen etwas weiß, ein bisschen Familiengeschichte pflegen, nachfragen, wie es denn so Frau und Kind und Hund geht, beides mag er rückwärts gekehrt natürlich ganz genauso. Und ab und zu kauft er dann auch eine Uhr. Der Exklusive ist das, was eigentlich der Konzessionär sehr liebt. Der Exklusive ist derjenige, der ihn, wäre ich jetzt böse, so die Uhren wegnimmt, dem wahren Sammler, der gerne ein bestimmtes Sportmodell mit der Krone hätte, weil der Exklusive derjenige ist, der auch keine Uhren verkauft. Sein Sammeln besteht in den allermeisten Fällen nur aus dem Nehmen, aus dem Kaufen, aus dem Haben, aus dem Besitzen. Wobei sein Sammeln mindestens genauso viel, wie vorhin schon gesagt, aus dem exklusiven Kontakt zu einem oder zwei oder vielleicht sogar drei Konzessionären besteht. Also, der Exklusive, netter Kerl, hat's mit Sammeln was zu tun? Ja, eher mit Kaufen, Erwerben und mit dem Zeremoniell darum herum. Beim nächsten Typen haben wir durchaus eine Übereinstimmung zwischen dem Exklusiven und dem Zeiger. Der Zeiger ist derjenige, der gerne und bei jeder Gelegenheit zeigt, daher heißt er so, dass er eine bestimmte Uhr besitzt. Und dieses darauf aufmerksam gemacht werden, das beruht nicht auf Zufall, denn er zeigt wirklich, was er am linken oder rechten Handgelenk hat. Er schiebt auch mal die Manschette ein bisschen nach hinten, er hält auch mal das linke Handgelenk ein bisschen zu hoch, so dass die Blicke des Gegenübers eigentlich überhaupt gar nicht an seiner Uhr vorbeikommen. Er sammelt Objekte. Das heißt, er sammelt nicht unbedingt Wissen, das interessiert ihn nicht so sehr, weil dann muss man ja wirklich auch kommunizieren, dann muss man sich beweisen, sondern er sammelt eher Objekte. Das kann Kunst sein, das kann ein Auto sein, in diesem Fall sind es Uhren. Und ihm wäre es natürlich am allerliebsten, dass das auch jeder erkennt und damit auch seinen Status erkennt. Also ein typischer Satz eines Zeigers ist im Smalltalk sowas wie, oh, ich sehe, Sie schauen mir gerade auf die Uhr, ja, vielleicht wollen Sie wissen, wie spät es ist, vielleicht aber auch nur, ja, es ist eine, ich kann es Ihnen sagen, und zwar die Referenz 35304 in Echtgold. Sie wissen selbst, die ist ja sehr, sehr selten. Man merkt, es ist naturgegeben, dass der Zeiger natürlich auffällige Modelle bevorzugt, die man auch wirklich sieht. Sonst kann er sie nicht zeigen. Sonst muss man, naja, zu genau hingucken. Was man sowieso nicht muss, weil er hält ihnen die entsprechende Uhr vor die Nase. Also ein bisschen Bling-Bling, ein bisschen Bicolor, das ist schon ganz nett. Das kommt der ganzen Sache durchaus entgegen. Und der Zeiger ist, wenn er sehr konservativ und schon etwas ältlich ist, also ein großer Traditionalist, eigentlich nur offline unterwegs. Also beim Smalltalk, wenn er viele, viele Gelegenheiten hat, gesellschaftliche, berufliche Gelegenheiten, dann zeigt er dort gerne die Uhr. Aber seit einigen Jahren und Jahrzehnten gibt's auch den Online-Zeiger, also derjenige, der dann sich gerne, beziehungsweise nur einen Teil von sich, nicht das, was Sie denken, nur sein Handgelenk fotografiert und alle Bilder, wenn er zum Beispiel in Pisa und in New York und Honolulu ist, die Fotos, die er macht von den Sehenswürdigkeiten der Stadt, werden meist dominiert und die Sehenswürdigkeiten überdeckt von der Uhr am linken Handgelenk. Das kennen Sie auch, wenn auf dem Foto so von links unten ein Handgelenk reinragt und man dann immer dieselbe Uhr sieht, im Hintergrund dann noch den Eiffelturm, um zu sagen, gucke mal, ich bin in Paris, aber ich habe jetzt auch diese wunderschöne gelb-goldene Platin-kombinierte Uhr im Wert von 100.000 Euro. Das ist der Zeiger. Sehr gerne in Foren, sehr gerne in sonst irgendwelchen Sammelsuriums, Zusammenkünften von irgendwelchen Menschen, die gerne zeigen. Denn man trifft sich gerne im Kreis rum und damit ist er natürlich hochzufrieden. Achtung, einen Zeiger erkennt man sehr leicht. Man kommt schwer mit ihm ins Gespräch. Er will es auch nicht. Er will eigentlich nur bewundert werden. Und was er nicht möchte, dass sie jetzt zu tief in die Materie reingehen, denn dann wäre er ja ein Wisser. Und das ist er nicht. Das ist vielleicht nochmal in einer abgewandelten Art ein anderer Typ. Wenn wir aber schon beim Wissen sind, dann kommen wir zu einem ganz bestimmten Wissen und wir kommen zu dem Typen, den ich benannt habe mit der Rechner. Der Rechner ist jemand, der alle Zahlen kennt, der von Uhren vor allen Dingen die Preise kennt. Denn das ist so sein tägliches Ding und sein Hobby, sich nicht nur Uhren anzugucken, sondern Uhren zu klassifizieren und zu typologisieren nach den einzelnen Preisen. Das macht er jeden Tag, online, offline. Er geht an jedem Schaufenster vorbei. Er vergleicht Preise und sein Preiswissen gibt er auch gerne Preis. Deswegen heißt es wahrscheinlich so in Sätzen wie, ach guck mal, gestern war aber noch, aber dann hätten wir das. Oder einer seiner Lieblingssätze, also bei Chrono24 gibt es die aber bei für 10% weniger und da habe ich sie jetzt gesehen für 12.450. Ja, es war Timbuktu, ja, sie war gebraucht, aber nur zu sagen, also mich können sie so ja nicht mit den Preisen über den Tisch ziehen. Und die Preise kennt er natürlich nicht nur im Verkauf, sondern auch im Ankauf. Das heißt, er ist für jeden Händler ein, naja, andere Kunden hat man lieber, sage ich mal so. Weil, wie vorhin schon gesagt, er kommt direkt mal rein, legt mal alle Preise auf den Tisch, als wenn das der Händler nicht wüsste. Und dann fängt er natürlich auch ganz klar an zu erzählen, dass das der Ankaufspreis wäre. Er weiß das ja, dass ein Händler anders ankauft, aber der Händler könnte diese Uhr ja auch, die er ihm jetzt anbietet, höchstwahrscheinlich auch für den folgenden Preis verkaufen. Also er macht sozusagen das Geschäft des Händlers, ohne ein Geschäft zu machen. Denn kaufen, das ist nicht so sein Ding. Kaufen, egal ob er das Geld nicht hat oder ob es ihm dann doch immer, wissen Sie, die Preisentwicklung ist die, ich glaube, in den nächsten 2, 3, 4 Wochen wird der Preis sowieso noch fallen. Wir haben uns zwar jetzt unterhalten, aber ich warte da noch ein ganz klein bisschen ab. Also so ein richtiger Käufer ist es nicht. So ein richtiger Sammler ist es auch nicht, aber er hat sein Spezialgebiet und er ist froh, wenn Sie sich wirklich mal ernsthaft was kaufen wollen, dass sie ihn kontaktieren, um mal nach den besten Preisen zu fragen. Das wird er ihnen unaufgefordert in Form einer verbalen Preisliste dann runterbeten von allen Medien. Also da ist er schon sehr, sehr gerne genommen. Bis sie sich dann eine Uhr gekauft haben, dann wird er sie auch die nächsten Wochen und Monate anrufen und ihnen erzählen, der Preis ist aber jetzt nochmal um 270 Euro gefallen. Hättest du doch nur gewartet, dann könnten wir jetzt. Oder im Gegenzug hin auch erklärt, Mensch, Glückwunsch, 500 Euro ist die Uhr teurer. Sie werden ihn fast nicht mehr los. Also überlegen Sie, ob Sie wirklich jemand nach dem Preis fragen oder ob Sie da die Recherche nicht doch selbst anstellen. Wissen ist ein gutes Thema, denn der nächste, den wir da haben, das ist der Experte. Ähnlich wie der Rechner, der allerdings nur in seinem Spezialgebiet ist, ist der Experte jemand, der Wissen sammelt. Der ein Experte ist, sehr gerne auch genommen für eine einzige oder maximal zwei Marken. Also, weil er natürlich ganz, ganz, ganz in die Tiefe geht, weil er nicht von vielen Wissen, von vielen Uhren ein wenig weiß, sondern von ein oder zwei Uhren so ziemlich alles weiß, wäre er jetzt eigentlich ein netter Ansprechpartner, wenn man wirklich das Bedürfnis hat, über eine Marke, über ein Modell ein bisschen was rauszufinden. Das Schlimme Problem mehr ist. Er wird Ihnen sein gesamtes Wissen auch preisgeben, auf einem Sammlertreffen, beim Smalltalk oder sonst irgendwo, wenn es nicht Ihre Uhrenmarke ist. Und wenn Sie sich überhaupt gar keine Uhr im Moment kaufen wollen, wurscht egal, Sie sind das Opfer. Und jetzt geht's los. Hören Sie gut zu, Klammer auf, Ohren auf Durchzug stellen. Ganz schlimm wird's bei dem Experten, wenn Sie ihn irgendwo treffen, er Ihnen aufs Handgelenk schaut und an Ihrem Handgelenk eine Marke erkennt, über die er jetzt viel angeblich weiß. Also, bei der er sein Expertenwissen anbringen kann. Einer seiner absoluten Lieblingssätze sind, oh, das ist ja das Modell XY. Was die meisten ja überhaupt gar nicht über das Modell wissen. Und dann geht's los. Dann können Sie die nächsten 15 Minuten vergessen. Gehen Sie bitte vorher auf die Toilette oder nehmen sich vorher was zu trinken. Denn jetzt kommt Detailwissen. Also, was er sammelt, sind keine Uhren, er sammelt Wissen. Er sammelt keine Objekte, sondern er sammelt Menschen und Opfer, denen er dieses Wissen weitergeben kann. Da gibt's auch keinen Punkt und Komma. Er will auch nicht mit Ihnen diskutieren. Er will auch keinen Sparringspartner. Er will auch nichts Neues lernen. Wie sollte er? Generell, er weiß ja schon alles. Daher völlig wurscht egal, ergeben Sie sich oder täuschen Sie eine Ohnmacht vor. Das sind so die beiden Dinge, wie Sie vielleicht irgendwann aus seinen Klauen wieder rauskommen. Die besondere und wahrscheinlich die penetranteste Form der Experten, die finden Sie online. Die finden Sie dann in Foren. Die finden Sie in Sammlergruppen. Denn dort gibt's noch eine schöne Geschichte, was dem Experten entgegenkommt. Er kann anonym vor sich hin Expertisen. Er ist dann nicht mehr Günther Kleinschmidt, Ihr Nachbar oder Zahnarzt, sondern er ist SexyHexy69 und kann noch mehr und noch wilder und noch unüberprüfter vor sich hin schwadronieren, was er alles weiß. Und vor allen Dingen, da wird er dann aggro, wenn man ihm ins Wort fällt. Da wird's dann schlimm, wenn er irgendjemand dagegen hält und sagt, sag mal, was redest du da für einen Blödsinn? Das ist ja gar nicht so, das ist ja so und so und so. Da reden wir über Kompetenz durch Anmaßung. Da geht's nicht darum, richtig zu liegen, sondern es geht darum, Recht zu haben. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also begeben Sie sich in die Foren, stellen Sie eine Frage und alle Experten dieser Welt werden aus ihren digitalen Löchern gekraxelt kommen und werden Ihnen alles erzählen, was geht. Und noch mehr. Und wie ich gerade sagte, der Experte, weil er ja so tief einsteigt in ein Thema, der wird natürlich nicht die große Bandbreite haben, sondern der wird eine, vielleicht maximal zwei Marken haben, die meistens zu den absolut renommiertesten gehören, denn da findet er die meisten Opfer. Warum soll er jetzt Experte sein für Girard Perregaux, wenn er ganz genau weiß, nein, abends in der Oper beim Smalltalk, beim Business-Treffen, da trifft er niemand, der eine solche Uhr trägt, aber fünf Rolex-Träger. Also die Markenauswahl derer er dann Experte ist, die ist relativ klein. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Nach der nächsten Musik kommt der nächste Kandidat und das ist der Markenfetischist. Der Markenfetischist. Tja, es ist ja jetzt nicht so, dass er nur ein oder zwei Uhren kennt. Nein, er kennt viele. Er kennt aktuelle Uhren, er kennt alte Uhren, er kennt halt nur Uhren einer einzigen Marke. Und darüber hinaus gibt's nichts. Das interessiert ihn nicht. Da will er nichts drüber wissen. Er will sich mit Ihnen auch nicht generell über das Sammeln unterhalten. Er will sich nicht mit Ihnen über Ihren Geschmack unterhalten, über Ihre Vorlieben, sondern nur über seine. Es geht auch nur immer um diese eine Marke. Und er wird sehr, sehr, sehr schnell jegliches Gespräch, was vielleicht auch mal einen anderen Markennamen mit einbezieht, direkt immer vergleichen mit seiner Marke und dann anfangen, darüber genau zu argumentieren und zu erzählen, warum es denn nur seine Marke ist. Leider hat der Markenfetischist oft eine kleine Angewohnheit. Er ist nicht besonders ausgewogen, er ist nicht besonders fair, sondern er bezieht seine eigene Stellung und seine eigene Glorifizierung und die seiner Marke natürlich daraus, dass er andere Marken schlecht macht. Also so ein Standard-Lieblingssatz, den man hört, und da wird es wirklich schon hardcore, könnte da sein. Also wissen Sie, da würde ich mir ja lieber die Hand abhacken, als dass ich so eine Uhr von dieser Marke tragen würde. Ehrlich. Und egal mit welchem Argument sie ihm kommen, egal mit welcher anderen Marke sie ihm kommen, egal mit welchem Modell sie ihm kommen, er wird immer bei seiner Lieblingsmarke, auch wenn es völlig an den Haaren herbeigezogen ist und überhaupt gar nicht stimmt, er wird immer bei seiner Lieblingsmarke eine Uhr, ein Modell, eine Referenz, ein Alter, eine Ausgabe, eine Sonderedition finden, die völlig vergleichbar ist mit dem, was Sie da gerade gesagt haben, aber um Klassen besser ist. Und was auch dann so eine nette Formulierung ist, ist, ja, wir wissen doch alle, dass dort meine Marke wirklich die Nase vorne hat. Also diese Gespräche sind dann manchmal, wenn man sie von außen hört, so ein bisschen völlig abstrus. Da redet jemand von einer Grand Komplikation, von einem Jahreskalender, von einem Tourbillon. Und die andere Seite sagt dann, ja, Tourbillon, ja, alles gut und schön, aber ehrlich gesagt, eine Submariner No Date steckt die doch um Längen in die Tasche, in die Hosentasche und ins Uhrenjackett. Also es passt hinten und vorne nicht, geht aber immer nur auf einen Punkt aus, dass die eigene Marke wirklich die beste ist. Hat nichts, wie vorhin schon gesagt, wirklich mit einem Wissensaustausch zu tun. Man ist nicht interessiert an dem Gegenüber, man ist noch viel weniger interessiert an den Uhren des Gegenübers, sondern man ist eigentlich nur mit seinem Wissen dabei, sich zu rechtfertigen, warum die eine Marke, diese eine, die man liebt, weil man auch sonst keine kennt, warum das die richtige ist und warum das die beste ist. Der Markenfetischist, nicht besonders beliebt, außer bei anderen Markenfetischisten. Achtung, es sollte dann schon dieselbe Marke sein. Also wenn sich ein Markenfetischist Patek mit einem Markenfetischisten Rolex unterhält, dann fliegen sehr schnell sehr viele böse Worte und irgendwann geht man sich dann sehr schnell aus dem Weg. Den nächsten Typ, die nächste Typin, die ich hier erwähnen möchte, die geht eigentlich niemandem aus dem Weg und die hat mit Marken, also nur mit der Selektion einer Marke eigentlich herzlich wenig zu tun. Ich rede hier von dem Luxus-Messi. Der Luxus-Messi ist ein Messi. Das heißt, er sammelt, kann man fast so sagen, ich würde eher sagen, er hortet, er erwirbt, er sammelt an, der türmt Berge auf, halt nur von Uhren, egal in welcher Art und Weise. Er hat das Geld, er hat die Gelegenheit, er hat die Muße, es macht ihm nichts aus und deswegen hortet und sammelt er Uhren im Luxusbereich. Ich habe am Anfang schon beim Exklusiven gesagt, dass der Exklusive eigentlich doch ein sehr begehrter Typus der Konzessionäre und der Händler ist. Das wird nur noch getoppt vom Luxus-Messi. Und ja, das liegt in der Natur der Sache, dass er natürlich wirklich Konzis absoluter Liebling ist. Dem kann man alles verkaufen, dem muss man eigentlich nichts verkaufen, weil er alle paar Tage drin steht. Dem kann man irgendwas vorlegen und dann wird er es mitnehmen, weil das eine Sucht ist. Weil das ein Suchtverhalten ist, er ist ein Messi, es ist ein Krankheitsbild. Jetzt werden Sie sagen, boah, da übertreibt der Strom, aber wer hat denn das Geld, wer kann denn sowas tun? Glauben Sie mir, in meiner Karriere als Sammler und vor allen Dingen auch als Händler sind mir mindestens 3 oder 4 solcher Luxus-Messis über die Füße gelaufen, die selbst zugeben, dass sie da in einer Spirale drin sind und nicht anders können, als dass sie jeden Monat 2 oder 3 Uhren kaufen. Und wir reden hier nicht von irgendeiner Moonswatch und wir reden hier auch nicht von einer schönen Tissot PRX. Nein, wir reden hier von Marken mit der Krone und Patek und so weiter und so weiter. Denn sie kommen an alles dran. Sie sind die einfachsten Kunden und sie sind die beliebtesten Kunden. Denn auch sie, und das ist halt das Krankheitsbild des Messis, sie können nicht loslassen. Da weiß der Konzessionär natürlich ganz genau, dem kann ich eine Uhr verkaufen. Die taucht nicht mehr auf dem zweiten Markt auf. Und wenn eine schweineteure Patek nicht mehr auf dem zweiten Markt auftaucht, dann kann sie auch keine Scherereien hervorrufen mit dem Hersteller, der dann sagt, Konzi, warum haben Sie dem denn die Uhr verkauft? Der verkauft die jetzt mit Gewinn. Das ist überhaupt nie die Absicht eines Messis. Ganz im Gegenteil, er hortet alles, er will es behalten, er behält es, egal wie viel er bisher dafür ausgegeben hat. Und es ist ihm auch völlig schnurzegal, was irgendwann mal Im Falle eines Falles mit seinen Uhren passieren wird, daran denkt er nicht. Er denkt nur an den nächsten Schuss, an den nächsten, an das nächste High, was er bekommen will, indem er sich eine neue Uhr kauft. Und das macht er markenübergreifend. Da kennt er gar nichts. Und wenn eine neue Marke auf den Markt kommt und wenn er bei irgendeinem völlig unbekannten Händler vor der Tür steht und er sieht da was, was ihm gefällt und er braucht einfach nochmal den Kick, dann geht er rein und kauft was. Völlig wurscht, egal. Die Uhr an sich interessiert ihn herzlich wenig. Er trägt Uhren, er weiß relativ wenig darüber, sagen wir mal so. Er kennt die Marke, er weiß vielleicht noch, wie viel sie gekostet hat, wo er sie gekauft hat. Aber ansonsten ist das nicht von Interesse. Wie bei allen Messis, es wird einfach nur gehortet. Und ich habe es selbst dann zweimal erlebt, so einer der typischen Sätze, an dem sie erkennen, dass sie dort einen Luxusmesse gegenüber haben. Das könnte zum Beispiel sein, sowas wie Warteliste. Was ist eine Warteliste? Ich habe jede Uhr bisher noch mitnehmen können. Wenn dem so ist, merken sie, sein Konsum ist relativ hoch und seine Schmerzgrenze relativ niedrig, was den Ankauf von Uhren anbetrifft. Der Luxusmessi, sehr spannend, sehr selten und sehr krank. Krank ist die gute Überleitung zu dem nächsten Typen. Es handelt sich dabei um den Heiler. Der Heiler, ist ein Messi ohne Luxus. Der Heiler sammelt, kauft, hortet, nicht nur um zu besitzen, sondern er hat eine Mission. Er hat die Mission, dass er die Mutter Teresa der internationalen Uhrenbranche ist, generell der gesamten Uhrenindustrie. Und man findet ihn sehr, sehr gerne auf Flohmärkten, sehr früh. Sie erkennen ihn meistens dran, ein älterer Herr im vielleicht schon Rentenalter, hat viel Zeit, hat eine halbe Brille auf der Nase und an der Hand oder an der Brille selbst oder an der Stirn hat er eine Uhrmacherlupe, denn damit nimmt er dann alles mal ganz genau unter dieselbe, was er da so auf den Flohmarkt-Tischen findet von Privatverkäufern. Er guckt sich das Ganze an mit einem großen angeblichen Können und Wissen und sehr gönnerhaft fragt nach und guckt. Er hört, ob es tickt. Er versucht, die Uhr aufzuziehen, bis dann irgendjemand ruft, na, die geht nimmer. Tja, und dann haben sie ihn, weil die geht nicht mehr ist genau der Trigger, der ihn dann dazu bringt, sein Portemonnaie aufzumachen und zu sagen, was soll die denn kosten? Ja, sagen wir mal 80, ja, sagen wir mal 60, ist ja kaputt. Okay, einigen wir uns auf 50 und dann wird sie für 30 verkauft. Und dann hat er sie und dann freut er sich. Sein Flohmarktbesuch endet meistens nach 2 oder 3 krankheitsbedenkten Patienten, die er gerne mitnehmen möchte und ist oft dann schon um 7:30, 8 beendet. Und dann kann er sich nach Hause begeben, ganz gemütlich, er kann frühstücken, gucken, dann legt er die Uhren vor sich hin und überlegt schon mal, wann er sie repariert. Um das Ganze vorwegzunehmen, wann wird er sie reparieren? Der Zeitpunkt steht immer direkt schon fest. Nie. Denn sie landen alle in der großen Schublade, denn es ist sehr, sehr häufig so, dass die heilenden Hände des Heilers eine relativ begrenzte Wirkung haben. Glauben Sie mir, ich weiß, von was ich rede. Ich war auch mal in dieser Phase drin, dass ich glaubte, aus kaputten Uhren wieder funktionstüchtige Uhren zu machen. Das Einzige, was ich wirklich sehr konnte, sehr gut konnte und sehr schnell konnte, war der umgekehrte Weg. Also Uhren, die noch funktioniert haben, da wirklich auch die Krone zu ziehen, den Tubus, sie auszuschalen, nachzugucken, Wissen drüber zu gucken, sie dann wieder versuchen zusammenzusetzen, was dann nur in den wenigsten Fällen gelang. Man kauft sich dann so ein paar Bücher über die Uhrmacherkunst, die hat er auch. Die hat er auch alle gelesen, aber leider hat er herzlich wenig Zeit, um alle Uhren zu präparieren. So landen sie in einer großen Schublade, einer zweiten, einer dritten, dann in einer großen Box, in einer Kiste und irgendwann einmal, ja, dann wird er sich drum kümmern. Am besten, wenn er in Rente ist. Opala, Schade. Er ist ja schon seit 7 Jahren in Rente, aber eigentlich wollte er noch im Garten was machen. Er wollte noch die Hacke reparieren und der Rasenmäher braucht eine neue Zündkerze und der Häcksler sowieso und die Küchenuhr. Und dann hätten wir noch... Und außerdem, so viel Zeit hat er nicht, denn am nächsten Tag, am Sonntagmorgen, wird er dann wieder auf den Flohmarkt gehen müssen und mal gucken, vielleicht findet er dann auch nochmal den einen oder anderen Patienten, der von ihm gerettet werden muss. Der Heiler hat einen wunderbaren Lieblingsspruch, der heißt, oh, das ist nicht viel, das ist in einer Minute gemacht. Also da gucken wir einmal drüber und dann ist das in einer Minute gemacht. Schade, schade. Für den Heiler, dass gerade diese eine heilende Minute bei ihm so sehr selten am Tag vorkommt. Der Heiler an sich lebt mit seiner Passion eigentlich ganz gut. Diejenigen, die irgendwann ihn verfluchen werden, das sind die Erben, die irgendwann mal in Schubladen und in Boxen und in Kisten und in Schachteln ganz, ganz viele Uhren finden werden, im ersten Moment erfreut, welch ein großer Schatz und was das denn alles sein könnte. Und da sind ja auch ein paar bekannte Namen drunter. Und dann relativ entsetzt, wenn sie merken, dass alle eins gemeinsam haben, sie funktionieren nicht. Und wenn sie dann die ersten Uhren mit dem bekanntesten Namen zu einem Uhrmacher bringen und sagen, gucken Sie mal, haben wir gefunden von Opa, von Papa, von meinem Bruder. Und der dann sagt, ganz ehrlich, die Reparatur kostet mehr als das, was die Uhr jemals bringt. Dann fängt man an, den Erblasser ein ganz klein wenig zu verfluchen. Aber das ist weder Begehr noch Sinn noch Gedankenpunkt des Heilers. Er hat eine andere Mission und wie gesagt, überhaupt gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Denn der nächste Flohmarkt steht ja schon an. Apropos Flohmarkt, also Ort, wo wir etwas kaufen, da sind wir schon beim nächsten. Wir sind beim Jäger. Der Jäger, dem geht's wirklich ums Jagen, also um den Kick, um das Suchen, um das Haben-Wollen, um das Vorher-Recherchieren, wo man es findet. Es geht ihnen letztendlich um das Rausgraben, Stöbern, Wissen, die eigene Begehrlichkeit kontrollieren und dann irgendwann auch um das Kaufen. Um was es ihm dann nicht geht, ist alles, was danach kommt, nämlich das Besitzen. Das ist ihm eigentlich völlig wurscht, egal. Denn die Trophäe hat er dann, die hängt jetzt nicht wie ein Wildschweinkopf an der Wand, sondern die ist im Uhrenkästlein drin und damit wird die Uhr einigermaßen uninteressant. Der Kick ist, etwas zu bekommen, etwas zu wollen, irgendwo anzurufen und Leute zu nerven, warum man gerne etwas hätte. Einer seiner Lieblingssprüche ist, ach, genau die, nach der habe ich schon eine Ewigkeit gesucht. Der Jäger, also der gekauft hat, ist kein Verkäufer, weil das interessiert ihn nicht mehr. Der gesamte Ablauf hinten dran, also mit dem Aufbewahren, mit der Pflege, mit dem Tragen, mit dem Gucken, mit dem Zusammentragen. Eine Sammlung heißt ja auch immer, bestimmte Sammelobjekte zusammenzutragen zu einer Sammlung, die irgendwie zueinander passen. Das ist ihm völlig egal. Es geht ihm wirklich nur um die Jagd an sich. Deswegen wird er nichts verkaufen. Aber auf der anderen Seite kann es sehr gut sein, dass er Händler, gerade Gebrauchtuhrenhändler, nervt. Denn er kommt dann immer wieder vorbei, auch auf dem Flohmarkt, aber auch beim Konzi, aber auch beim Grauhändler, beim Gebrauchtuhrenhändler taucht er immer wieder auf, immer mit derselben Frage. Haben Sie zufällig eine da? Das ändert sich alle 4, 6, 8 Wochen, 3 Monate, aber trotzdem ist die Frage immer die. Wenn Sie dann sagen, ja, habe ich zufällig, dann... das war jetzt zu einfach, müssen wir weiter gucken. Ist das aber auch genau dieses Sondermodell? Schade, weil genau die suche ich. Und das ist der, der immer am Gucken ist, der immer irgendwie Druck auf den Kessel hat. Das ist so die Beschaffungskriminalität ohne Kriminalität, weil er meistens das Geld hat, dann auch zu kaufen, wobei er relativ selten kauft, weil kaufen ist ja nur, ich sag mal so, das ist wie der Schuss bei der Jagd, dann ist das Ganze beendet. Er ist auf dem Suchen, auf dem Jagen, auf dem Fragen. Kennen Sie jemand, der eine hat? Ich möchte da mal reden, ich möchte da mal tun. Das ist letztendlich der Jäger. Und wie gesagt, das sind immer die Uhren, nach denen er ewig gesucht hat. Das ist genau die Uhr. Die Jäger, das sind doch die, die dann irgendwas erzählen von einer Grail Watch, von einer Exit Watch. Das ist die, die ich unbedingt haben muss. Und wenn sie dann da ist, schnurzegal. Es gibt auch noch eine andere. Der Jäger, ein ganz eigenartiger Typus für alle im Umfeld, für die Händler, für Ankäufer. Man weiß nie, wie man ihn einschätzen kann, bis man es dann merkt, okay, er will halt nur den Kick. Für mich relativ uninteressant. Der nächste Sammlertyp, das ist der, der das Jagen und das Verkaufen miteinander verbindet. Und das in einer Quick-and-Dirty-Version, also der Flipper. Der Flipper ist derjenige, der mit Uhren flippt. Der etwas, also niemand, der mit lustigen Geräuschen auf seinem Schwanz übers Wasser hüpfen kann, sondern Flipper ist derjenige, der direkt etwas kauft und wieder verkauft. Der einfach den Kick in beidem sieht, in dem Jagen kaufen, aber da eher das Kaufen, was beim Jäger dann so der Abschluss ist, vorher das Sammeln. Der Flipper möchte kaufen, der Abschluss ist eine gute Geschichte und dann möchte es erst auch wieder verkaufen, weil er hat direkt das Interesse dran verloren. Es geht ihm auch nicht um das Objekt. Es ist auch oftmals kein besonderes Objekt, sondern das, was er sehr, sehr, sehr spontan in dem Moment findet. Auf irgendwelchen Uhrenbörsen oder in Sales-Cornern oder in Foren oder beim Händler. Er möchte das jetzt gerne haben und dann ist gut und dann hat sich die Sache. Er weiß auch, in den meisten Fällen gestehen sich Flipper das auch ein, dass er sie bald wieder verkaufen wird. Am Anfang ist es noch so, dass man sagt, boah, okay, ich habe einen Handgelenksumfang von 14 Zentimetern und ich habe aber trotzdem auch noch bei der 15. Pannerei gedacht, dass ich 47 mm Gehäuseumfang tragen kann. Aber ich merke jetzt auch nochmal, woher hätte ich es auch wissen sollen? Weil 47 ist ja nicht gleich 47 und deswegen und keine Ahnung, deswegen muss sie wieder weg. Juhu, sie muss weg. Dann hat er auch meistens Ankäufer. Er hat sehr oft seine Händler, bei denen er sehr schnell seine Sucht nach dem Einkauf befriedigt. Er hat auch sehr oft Ankäufer, die ihm dann sehr, sehr schnell die Suche noch wieder abkaufen. Ich selbst habe auch in meinem Umfeld 2 oder 3 Flipper, bei denen ich sehr genau weiß, dass wenn sie, weil sie auch sehr gerne Zeiger sind, wenn sie in den Uhrforen mal wieder ein paar Bilder von ihrer neuesten Errungenschaft zeigen, dann weiß ich, in 1 oder 2 oder 3 Tagen, vielleicht auch in einer Woche, werden sie mich anrufen und werden dann sagen, Mensch, Herr Strom, haben Sie nicht Interesse an? Und dann weiß ich schon meistens, um welche Uhr es geht, weil sie es wieder loswerden wollen. Der Lieblingsspruch der Flipper ist sehr einfach. Der heißt, ich bin irgendwie mit der nicht warm geworden. Also ich habe die jetzt getragen, aber boah, ich hätte es nicht gedacht. Aber ich bin überhaupt nicht mit der warm geworden. Und da bin ich jemand, der direkt konsequent sagt, nee, da verkaufe ich sie auch nochmal. Also dann trage ich sie auch gerne. Dann verkaufe ich sie auch nochmal, bevor ich da die ersten Kratzer reinmache. Das der Lieblingsspruch der Flipper. Sie sind Jäger und Verkäufer und die Uhren an sich sind ihnen, wie dem einen oder anderen Typen, den ich Ihnen schon vorher genannt habe, eigentlich nebensächlich. Sie sind nur Mittel zum Zweck. Der vorletzte Typ. Ich sprach gerade davon, von dem Jäger und von dem Flipper, von den Jägern und von den Verkäufern, die kaufen und verkaufen, die tun und machen. Und da sind wir beim Dealer. Der Dealer ist einer, der, ne, Händler wäre jetzt falsch, der Dealer ist einer, der Deals machen möchte, der handeln möchte. Handeln heißt im wahrsten Sinne des Wortes, wie auf dem Flohmarkt, wie auf dem Bazar, man handelt. Oh, ich hätte aber gerne, ich muss mal gucken und wäre das, können Sie mir da im Preis, also es geht gar nicht ums Kaufen, es geht auch gar nicht um das Verkaufen, sondern es geht um das Prozedere, es geht nicht um den Abschluss dessen, dass ich jetzt etwas besitze oder dass ich etwas nicht mehr besitze, sondern es geht um das Ganze drum und dran. Er will handeln, er will nicht kaufen, er will dabei natürlich auch sein Fachwissen an den Mann bringen, denn das ist ja sein Fund beim Handeln und er ist auch so ein bisschen der Rechner, der alle Preise kennt, weil er dann wieder die Möglichkeit hat, ein Gegenangebot zu machen und dann doch nochmal und zu überlegen und ich weiß es nicht und vielleicht ist die mit dem schwarzen Zifferblatt vielleicht doch ein bisschen besser, aber der Zustand ist ja schon gut, aber ich habe da eine gesehen und wenn sie mir jetzt nochmal im Preis, also 5.000 glatt, boah, das ist nicht schlecht, aber es ist doch relativ hoch. Also ich wäre jetzt bei 4.500. Die Angebote, die er macht, die Gegenangebote, die er macht, sind meistens unverschämt, weil wie gesagt, er will ja weiterhandeln. Er will ja nicht zum Abschluss kommen. Er will ja nicht, dass Sie sagen, okay, 4.500 mache ich. Weil dann stockt er ein bisschen, wird sagen, ja, Moment, 4.500. Das wäre jetzt das weiße Zifferblatt. Aber Sie haben ja das schwarze Zifferblatt, also für das schwarze maximal 4. Und dann noch in dem Zustand. Und gucken Sie, da muss man noch eine Revision machen. Sie merken also, es gibt immer einen Grund, warum der Deal hinausgezögert wird. Warum das Kaufen oder Verkaufen. Und das gilt für beide Seiten. Denn ein Dealer ist auch jemand, der die Uhren anbietet. Der dann sagt, ich hätte hier was, ich würde es Ihnen für 5 verkaufen. Und er weiß ganz genau, für 5 kauft's niemand an. Und dann fängt man an, basarmäßig und hin und her. Und das macht ihm Freude und Spaß. Dann hat er Gespräch, dann ist er von der Straße, dann hat er ein bisschen was zu tun. Und wie gesagt, er kann sein Fachwissen anbringen. Ja, aber das ist ja die Referenz und die Zwischenreferenz. Und das ist ja nur von 1987 bis Februar 1986 gebaut worden. Aha, rückwirken geht gar nicht. Das ist ja egal. Aber wie gesagt, eigentlich müsste die noch teurer sein. Der Dealer, einer seiner Lieblingssprüche ist der so im Nachhinein im Erzählen. Also ich habe den Händler fast so weit gehabt, dass er mir diese Uhr zu diesem sensationellen Preis gegeben hätte. Ich bin ein toller Verhandler. Ich habe ihn fast so weit gehabt. Aber im Endeffekt, da habe ich gesagt, komm, das ist jetzt doch nicht so genau das Richtige für mich. Es gibt also immer einen Grund, warum der Deal nicht zustande kommt. Denn dann kann er weiter dealen. Und er kann das Ganze machen, ohne eine einzige Uhr zu besitzen. Er könnte dasselbe auch durchziehen mit Wein und mit Autos und mit allem Möglichen. Er macht es halt gerne mit Uhren, weil er dort das Fachwissen hat. Aber eine Uhr zu besitzen oder eine zu kaufen oder verkaufen, ist überhaupt nicht sein Ding. Er möchte mit den Leuten kommunizieren. Handeln, feilschen, das ist seine Sache. Und schon sind wir beim letzten Sammlertyp. Tja, so, ich sag mal so der schwierigste. Nein, falsch. Es ist nicht der schwierigste Sammlertyp. Es ist am schwierigsten, dorthin zu kommen. Es ist sozusagen das Licht am Tunnel. Es ist der heilige Gral der Sammlerschaft, des Sammlers selbst. Es ist so die höchste Weihe der Menschen, die Spaß an Uhren haben. Es ist der Genießer. Der Genießer, das ist so jemand, der hat schon ganz, ganz viele dieser Stufen durch, die ein oder andere. Das Jagen, das Aufgeregtsein und das Adrenalin und das schwitzige Hände, das Handeln und Kaufen, das Sammeln, das zu viel haben, das Verkaufen, das Rumrechnen, sich um Preise kümmern, ständig alles dreht sich um Uhren, der ganze Kopf, der ganze irgendwas. Und irgendwann lässt es nach und irgendwann wird man vielleicht altersmild oder altersweise oder man hat schon viel gesehen oder man lernt aus dem, was man gemacht hat. Wäre ja auch mal eine gute Sache, wenn wir als Menschen dazu fähig werden und wären, aus dem, was wir bereits getan haben, ein bisschen schlauer zu werden. Er hat also schon alle Stufen durch und auf einmal merkt er, bei dem Sammeln, da geht es ja eigentlich um Uhren. Und dann merkt er vielleicht an einer Uhr, an einer zweiten Uhr, guck mal, die macht mir, die habe ich ganz aus den Augen verloren. Ich war nur noch am Handeln, Falschen und Zahlen rausfinden. Dabei ist die Uhr doch toll. Vielleicht findet er sie irgendwann nochmal in einer Schublade, ein alter Schatz, eine alte Vintage-Uhr, die Uhr von seinem Vater, die eigentlich gar nicht zu seiner Sammelleidenschaft gehört. Und auf einmal hat er sie da. Und dann ist es so wie eine Erleuchtung und sagt, so, jetzt ist gut. Ich habe diese Uhr, ich mag diese Uhr. Und wenn wirklich vielleicht auch mal eine andere mir über den Weg läuft, weil Sammeln heißt oder das, also dieses Jagen danach ausschließen, sondern wenn ich muss keine Uhr mehr finden, die Uhr muss mich finden. Wenn sie dann irgendwann da ist, dann werde ich sie sehen und werde sagen, ja, die kaufe ich dann auch, die nehme ich dann. Dann handle ich nicht, dann frage ich nicht, die hätte ich dann gerne. Und dann freue ich mich an ihr und dann freue ich mich sehr, sehr, sehr lange. Und die andere kann ich dann vielleicht abgeben, aber ich genieße es. Ich genieße jetzt das Zusammenleben mit dieser wunderschönen Uhr. Sein Lieblingsspruch ist der, den ich eigentlich über alles stellen möchte, der denn da heißt, ich sammle keine Uhren, ich habe ja schon welche. Und ich glaube, das ist das perfekte Abschlusswort für die Typologie der Sammler. Erzählen Sie mir, Welcher Sammler, welche Sammlerin sind Sie? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Das geht jetzt auch hier bei den Podcast. Ich würde mich drüber freuen. Und vielleicht haben Sie sich wiederentdeckt. Ich habe mich in einigen ständig wiederentdeckt. Und glauben Sie mir, der Genießer bin ich immer noch nicht. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch professioneller Händler. Wir hören uns in 2 oder 3 Wochen, wenn mein Studio fertig ist. Ich hoffe, Sie hören dann keinen Unterschied. Es hört sich maximal, wenn ich ganz, ganz viel Glück habe, ein ganz klein bisschen besser an. Die Inhalte werden dieselbe sein. Mein Hirn und mein Geist auch noch derselbe. Aber das wird sich wohl nie ändern. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir haben die 50 Minuten für heute rum. Wie gesagt, bis irgendwann herzlichen Dank. Beste Grüße. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit, bleiben Sie demokratisch. Bis dann, Ihr Bernhard Strohm.